Seit einigen Jahren ist es bereits so, dass sehr viele migrantische Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass sie keinen Platz in dieser Gesellschaft haben und auch nicht haben werden. Und das ist ein herber Verlust und ein herber Schlag für die deutsche Gesellschaft. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass man eine Vision schafft für eine Gesellschaft, die vielfältig ist und in der alle Menschen gleichberechtigt leben können.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Viele migrantische Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass sie keinen Platz in dieser Gesellschaft haben. Und auch nie einen haben werden. Das sagt Wazlat Hazrat Nazimi, Leiterin der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle und Autorin des Buches Rausländer, unsere Koffer sind gepackt. In dieser Live-Aufzeichnung spricht sie über alltäglichen Rassismus in Deutschland, über demokratische Schieflagen und die Frage, was es für unsere Gesellschaft bedeutet, wenn immer mehr Menschen innerlich und schließlich wortwörtlich Abschied nehmen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Christine Apel, ich bin Journalistin mit dem Schwerpunkt Chancengerechtigkeit und ich spreche heute mit Wazlat Hazrat Nazimi. Du bist Journalistin, Autorin, Moderatorin und berichtest für die Deutsche Welle seit über 15 Jahren über Afghanistan, von wo du als Kind selbst geflohen bist. Seit 2020 leitest du die Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle und mit Ausländer und mit Koffer sind gepackt. Hast du dein, ich glaube, erstes Buch.
Zweites
Buch geschrieben, Verzeihung. Das Buch benennt den strukturellen Rassismus in Deutschland sehr klar und deutlich. Im Pressetext des Buches steht, dass du die Zustände schonungslos benennst und ich hatte eine Anklageschrift erwartet. So liest es sich aber überhaupt nicht. Ich finde, du hast wirklich eine sehr nahbare und akkurate Schilderung dessen, was selbst ich als weiße deutsche Frau in Deutschland erlebe, sehr ergreifend geschildert. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Ich habe dich schon in unserem Vorgespräch gefragt, welche Emotionen die Stimmen deiner ProtagonistInnen aus dem Buch geschildert haben, wenn du mit ihnen über Deutschland gesprochen hast. Das sind Menschen mit den unterschiedlichsten migrantischen Familiengeschichten, die in Deutschland leben und arbeiten. Welche Emotionen herrschen davor?
Also seit einigen Jahren ist es bereits so, dass sehr viele migrantische Menschen in Deutschland, Betroffene von Rassismus, das Gefühl haben, dass sie keinen Platz in dieser Gesellschaft haben und auch nicht haben werden. Und das hat in der Konsequenz führt das dazu, dass es eine Desillusionierung gibt. Also viele migrantische Menschen wollen auch gar nicht mehr versuchen, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein oder sich zu integrieren, in Anführungszeichen, weil Integration offenbar Assimilation bedeutet. Und das ist ein herber Verlust und ein herber Schlag für die deutsche Gesellschaft und für Deutschland. Und ich versuche in meinem Buch darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklich kurz vor knapp ist, dass es wirklich große Konsequenzen für das Land haben wird, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell, als auch für die ganze Gemeinschaft und Gesellschaft an sich.
Ich finde, es ist nochmal wichtig zu zeigen, und du machst das im Buch sehr, sehr klar mit sehr, sehr vielen Zahlen und Statistiken, dass sich das nicht nur so anfühlt. Also das fühlt sich nicht so an für die Stimmen in deinem Buch. Ich habe so ein paar Infos mitgebracht. Also BKA und Verfassungsschutz und die Opferberatungsstellen warnen jetzt vor rechter Gewalt. Spezifisch natürlich für MigrantInnen, aber auch für LGBTQ-Personen, Frauen. Die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland hat einen Höhepunkt erreicht. Das sozioökonomische Panel besagt, dass sich seit 2018 immer weniger Geflüchtete willkommen in Deutschland fühlen. Dafür steigt seit 2019 die Angst vor Feindseligkeiten. 2023 gab mehr als jeder zweite Befragte geflüchtet an, sich Sorgen wegen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass zu machen. Also es ist schon ein eklatantes Problem, möchte man sagen.
Ich kann noch eine weitere Zahl hinzufügen. Und es gab dazu auch Studien, die gezeigt haben, dass 60% der muslimischen Frauen und schwarzen Menschen, also sowohl Frauen als auch Männer, im Alltag jeden Tag mit Rassismus in Berührung kommen. Und ich finde, das ist eine krasse Nummer. Also man muss sich quasi vorstellen, man kann so gut wie nicht vor die Tür gehen, ohne Rassismus zu erfahren, ohne abschätzige Blicke, ohne blöde Kommentare, ohne teilweise angespuckt zu werden. Physische Gewalt wird auch immer mehr. Also es ist auch nicht mehr nur so ein, oh, ich habe einen blöden Kommentar gehört oder ich wurde blöd angeguckt, sondern es findet auch physische Gewalt statt, gerade gegen muslimische Frauen und schwarze Menschen. Das ist für unsere Gesellschaft einfach schlimm. Aber wir migrantische Menschen haben nicht das Gefühl, dass dieses Problem gesehen wird. Im Gegenteil. Also es wird einfach darüber hinweggesehen. Es wird so getan, als wäre das nicht so, es wären persönliche Befindlichkeiten. Deswegen habe ich ja auch in meinem Buch so viel Statistiken verwendet, sehr zum Leidwesen meiner Lektorin, die immer gesagt hat, ja, aber wir wollen doch die Geschichten hören. Da habe ich gesagt, ja, schön, aber immer wenn wir unsere Geschichten erzählen, dann ist es so, ja, das ist dir halt passiert, oder? Es wird immer negiert und so getan, als wäre das ein persönliches Problem, als würden das Einzelpersonen vielleicht in ihrem Alltag oder ab und zu mal erleben. Aber das ist nicht so. Es ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft.
Als Grundlage müssen wir dann auch festhalten, was ist, nämlich Deutschland war nie nicht Einwanderungsland. Es gab keine Zeit, in der sich Deutschland nicht auf Arbeitskräfte aus dem Ausland verlassen hätte. Keine Zeit, in der nicht Menschen aus den Nachbarländern in Deutschland nach Deutschland eingewandert sind. Was aber bei uns der Fall ist, wir sprechen nicht drüber, wir wollen es nicht zugeben, wir machen es nicht zum Thema und es ist auch nichts in dieser Form Deutlichkeit im Grundgesetz verankert. Das ist eine der Sachen, die du auch schreibst. Uns fehlt dadurch dieses Selbstverständnis. Was fehlt dem Grundgesetz an Text, um zu untermauern, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind?
Was es im Grundgesetz ja gibt, ist, und das auch erst, also was jetzt wirklich erst seit 2000 wirklich klar geworden ist, durch das neue Staatsbürgergesetz, wer überhaupt Deutsche oder Deutscher ist. Bis dahin war es ja so, dass es nur per Blut quasi vererbt werden konnte. Aber jede Person, die in Deutschland geboren wird, jede Person, die einen deutschen Pass hat, ist per se Deutsche oder Deutscher. Aber jetzt müssen wir uns mal vor Augen halten, ob das in der Gesellschaft auch wirklich so angekommen ist. Und meiner Meinung nach nicht. Weil ein großer Teil der Gesellschaft sieht nicht Menschen, die deutsche Staatsangehörigkeit vielleicht im Laufe des Lebens erworben haben oder deren Eltern sie erst im Laufe des Lebens erworben haben. Diese Menschen werden leider von einem großen Teil der Gesellschaft nicht als Deutsche gesehen, sondern als Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer oder wie auch immer. Und das ist ja eigentlich schon per se gegen unser Grundgesetz. Also das müssen wir uns ja schon mal vor Augen führen, dass ein großer Teil der Gesellschaft eigentlich ein Weltbild hat, was unserem Grundgesetz widerspricht. Und dann gibt es aber auch einiges, was man natürlich verbessern könnte, zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze im Grundgesetz nochmal wesentlich verankern. Dann gibt es ja auch immer noch den Begriff Rasse im Grundgesetz. Schon seit einigen Jahren gibt es da Bemühungen, das zu verändern. Das ist aber letztendlich daran gescheitert. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem, dass es da so verschiedene Perspektiven drauf gibt. Der Zentralrat der Juden hat dann gesagt, sie möchten das nicht, weil der Begriff Rasse auch gleichzeitig die historische Erinnerung hochhält. Aber meiner Meinung nach finde ich es wichtiger, die Begebenheiten heute zu sehen und auch zu sehen, dass wir mit diesen Begriffen heute nichts mehr arbeiten können und das eigentlich kontraproduktiv ist. Also das sind zumindest einige Dinge, die man machen könnte.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Diskriminierung auf einem viel größeren Spektrum stattfindet. Und du hast es vorhin schon erwähnt, das sind auch versperrte Zugänge, zum Beispiel zum Arbeits- und Wohnungsmarkt. Wovon haben die Menschen in deinem Buch da berichtet?
Die Diskriminierung und der Rassismus auf dem Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt und Bildungssystem
ja,
sind wirklich gut belegt mit vielen Studien. Wir wissen, dass es rassistisch durchzogen ist. Diese Systeme sind rassistisch durchzogen und sie sind auch miteinander verbunden. Also es fängt zum Beispiel beim Wohnungsmarkt an. wenn ich in einem Ort lebe oder in einem Stadtteil, wo es auffällig viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte leben, weil ich nun mal nicht aus diesem Ortteil zum Beispiel rauskomme. Weil wenn ich versuche, in einem anderen Ort zu leben, kriege ich überhaupt erstmal gar keine Wohnung. Weil die Vermietenden zum Teil sagen, wir möchten nicht solche Menschen, das passt nicht. Oder irgendwelche Gründe erfinden, teilweise sogar offen sagen, sie wollen keine Ausländer, sie wollen keine schwarzen Menschen, sie wollen keine viele, viele, viele Diskriminierungsformen, die es da gibt. Und dann führt das ja schon dazu, dass ich nur bestimmte Schulen besuchen kann, als Kind jetzt, die dann auch nur einen gewissen Grad des Bildungssystems für mich vermitteln können, wo ich nur einen gewissen Grad erreichen kann überhaupt. Und dann im Bildungssystem an sich erfahre ich auch schon Rassismus und der ist auch sehr gut belegt. Es fängt schon in der Kita an, dass Kinder Rassismus erfahren, ob sie überhaupt einen Platz bekommen. Es ist zum Beispiel so, dass 100% der Kinder ohne Migrationsgeschichte in die Kita gehen und im Kindergarten sind, zwischen den 5- und 6-Jährigen, während es bei den Kindern mit Migrationsgeschichte nur 80-90% sind. Und diese paar Jahre sind ja schon mal, die legen ja schon den Grundstein dafür, wie ich die Sprache lerne, wie mein soziales Verhalten ist und so weiter und so fort. Und es zieht sich eigentlich durch das ganze Bildungssystem, ob ich eine Gymnasialempfehlung bekomme oder nicht, wie ich in der Schule behandelt werde. Es gibt Studien, wo Kinder Diktate aufhatten, wo sie komplett das Gleiche geschrieben haben und unterschiedlich benotet worden sind, einfach nur aufgrund ihres Namens, ob sie einen türkischen Namen hatten oder einen deutschen Namen, ob ich Abitur mache und so weiter und so fort. Das ist, ne, ich könnte jetzt unzählige Beispiele aufzählen, aber ich glaube, es ist jetzt klar geworden. Und dann führt das dann auch, ob ich einen guten Job finde, ob ich die richtigen Noten habe, ob ich den richtigen Habitus auch habe, ob ich den richtigen Umgang hatte und wie ich sozial erzogen worden bin. Und das ist das Problem, wenn wir sagen, Rassismus ist ein schwieriges und schwerwiegendes Problem in der Gesellschaft. Und es kann nicht einfach immer nur klein geredet werden und so getan werden, als wäre das jetzt so ein Me-Problem. Wenn ich Rassismus erfahre, dann ist es halt mein Problem, sondern es ist ein Problem für die ganze Gesellschaft. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, mit der derzeitigen politischen Entwicklung in Deutschland, ja, dann sind halt nur die Migranten betroffen. Das ist leider auch nicht so. Die migrantischen Menschen sind die, die als erstes jetzt erstmal betroffen sind, aber danach folgen weitere Gruppen. Danach kommen queere Menschen, danach kommen Menschen mit Behinderungen und danach kommen Frauen. Und so zieht sich das immer weiter, bis die Gesellschaft von diesem Rechtsruck komplett durchzogen ist. Und wir sehen diese Entwicklung schon bereits. Wir sehen das Vorbild in den USA, an denen sich die Politiker und Politikerinnen ja auch orientieren. Und das ist höchst problematisch und macht mir auch große Sorgen.
Ich muss jetzt gerade daran denken, was du beschrieben hast, ist ja auch was, wo sich der Rassismus und der Klassismus auch stark treffen. Wir haben in Deutschland eine der schlechtesten Durchlässigkeiten. Das heißt also, es ist schwierig, aus einem gewissen, von einem finanziellen Niveau und aus einem Wohnort sich hinauszubewegen, weil dieser Kreislauf existiert. Das heißt, wenn ich dann die entsprechenden Arbeitsplätze nicht bekomme, habe ich nicht das Einkommen, um mich und meine Kinder auf ein anderes Level zu heben. Also die Repercussions sind groß und
ich glaube, dazu habe ich letztens gelesen, dass das irgendwie 10 Generationen dauert, bis man sich aus der Armut heraus befreien kann. Es widerspricht auch dem, was uns die ganze Zeit so von klein auf eingebläut wurde. So, ja, wenn du dich hart anstrengst, dann kannst du es schaffen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, es ist eigentlich egal, weil natürlich kann ich es bis zu einem Punkt schaffen, aber dann gibt es halt diese Decke, diese gläserne Decke, die ich einfach nicht durchbrechen kann. Und zum Beispiel generational wealth kann ich nicht einfach so aufbauen von heute auf morgen oder in diesem Leben. Also dafür brauche ich wahrscheinlich mehrere Generationen, um das überhaupt aufzubauen. Und es wird aber immer so getan, als wäre das möglich. Und das finde ich halt auch so schwierig, dass einem immer dieses Gefühl vermittelt wird und man eigentlich die ganze Zeit gegaslightet wird. Und es hat mich auch so viele Jahre gekostet, bis ich gemerkt habe, wenn meine deutschen Freundinnen mir sagen, oh, ich habe diesen Monat jetzt gar kein Geld mehr, ich bin richtig pleite. Hat es mich Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, das heißt nicht, dass ich 0 Euro auf dem Konto habe, sondern das heißt, dass das Budget für das Monat aufgebraucht ist. Aber ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Und ich war, glaube ich, Mitte 20, als ich das erstmal gemerkt habe. Und das hat komplett mein Weltbild verändert, weil ich dann wirklich gemerkt habe, ach so, es gibt Menschen, die kommen mit ganz anderen Privilegien in diese Welt, Und es ist aber auch gerade in Deutschland, finde ich, wird aber diese Menschen, die diese Privilegien haben, die tun aber so, als hätten sie die nicht. Und es wird nach außen hin gar nicht gezeigt. Und das macht es halt auch so schwierig.
Du hast vorhin das allgemeine Gleichstellungsgesetz, das Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland erwähnt. Auch hier, es ist eines der schwächsten in Europa, was eigentlich so nicht sein dürfte. Was fehlt diesem Gesetz? Warum kann man nicht dagegen angehen, wenn man die Wohnung nicht bekommt, obwohl man eigentlich alle Referenzen hätte, wenn man den Arbeitsplatz nicht bekommt? Wo greift das alles viel zu kurz?
Das Problem ist, dass das Antidiskriminierungsgesetz nur auf öffentliche Bereiche anzuwenden ist. Also zum Beispiel kann man das auf den Bereich Schule gar nicht anwenden. Und das ist wirklich ein großes Problem. Das heißt, wenn ich Rassismus in der Schule erfahre, kann ich nicht mich bei einer bestimmten Meldestelle wenden und sagen, ich habe Rassismus erlebt oder meine Lehrerin oder mein Lehrer haben das und das gemacht. Das macht es zum einen total schwierig und deswegen gibt es einfach so viel noch Nachholbedarf. Also es ist ja schon, das Buch ist im April rausgekommen und ich muss sagen, dass ich im April noch wesentlich hoffnungsvoller war, aber es gibt mittlerweile so viele Themen, wo ich dann mittlerweile sage, ich glaube, wir müssen das jetzt hinten dran schieben. Also zum Beispiel Gendern. Für mich ist der Kampf ums Gendern verloren. Also ich versuche da auch gar nicht mehr noch irgendwie zu diskutieren oder mit Menschen darüber zu sprechen oder das irgendwie durchzusetzen, weil ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass wir uns wirklich auf die richtig wichtigen Themen fokussieren. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt auch dieses Gesetz, weil ich einfach sehe, wie viel gerade auf dem Spiel steht.
Was wir jetzt angedeutet haben, ist ja der vielbesprochene Fachkräftemangel, der meiner Meinung nach mit verschiedenen Ansätzen gemildert werden könnte. Die will man aber nicht sehen. Man spricht lieber über kriminelle Ausländer und Arbeitsverweigerer und kleine Paschas. Und vor allem sollen wir alle mehr arbeiten. Wir sprechen nie darüber, dass was für eine Wirtschaftskraft uns verloren geht, wenn wir die Frauen klein halten und mit der Sorgearbeit belegen und wenn wir den meist sehr gut ausgebildeten Menschen aus dem Ausland hier keine Chance geben. Also nicht am Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft. Was erwartest du eigentlich von der Politik und was geschieht stattdessen gerade?
Also was ich von der Politik erwarte, ist, dass sie die Realität sieht. Wir haben eine sehr niedrige Geburtenrate in Deutschland. Also wir können es uns eigentlich nicht leisten zu sagen, wir brauchen keine Migration und wir möchten keine Migration. Ich erwarte, dass die tatsächlichen Probleme, die vor allem sozialer Natur sind, angegangen werden, dass Probleme wie Kinderarmut, der Klimawandel, Wohnungsnot und so weiter, dass diese wirklich angenommen werden und man sich darüber Gedanken macht, anstatt darüber, wie man noch mehr Menschen abschieben kann aus Deutschland. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass man eine Vision schafft für Deutschland, für eine Gesellschaft, die vielfältig ist und in der alle Menschen gleichberechtigt leben können und gleiche und Rechte haben. Und das findet halt auch momentan gerade gar nicht statt. Also dieses Bild von, was wir vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten, wir wollen eine vielfältige Gesellschaft sein, das ist eigentlich schon verloren und das macht mir wirklich große Sorgen. Also ich würde mir eher wünschen, dass man die Vorzüge einer vielfältigen Gesellschaft wieder nach vorne stellt und die Vorteile, wie wir zusammen eine neue Gesellschaft kreieren können. Wir können, aber stattdessen wird so getan, als könnten wir zurück zu dem gehen, was früher einmal war, was auch immer dieses früher sein soll, dass wir zurück zu einer Gesellschaft gehen können, die deutsch ist, was auch immer deutsch bedeutet. Und das ist ja enttäuschend, finde ich, dass es da gar keine Bemühungen in diese Richtung gibt, sondern dass die Gesellschaft sich immer weiter nach rechts bewegt, dass man sich auf einen Krieg vorbereitet, dass Kinder und also jugendliche Menschen auf den Krieg vorbereitet werden. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig.
Also wenn so viele, wir wissen ja auch gerade junge Männer jetzt, rechts wählen, wir haben die Hochrechnungen gesehen, dass die AfD extrem zugelegt hat. Du hast dem auch ein kleines Kapitel in deinem Buch gewidmet. Bist du denn für ein Verbotsverfahren? Glaubst du, dass uns das was bringt?
Ich bin absolut für ein AfD-Verbotsverfahren. Also ich glaube, dass allein schon das Verfahren an sich ein wichtiges Symbol ist für die Gesellschaft und für die migrantischen Menschen in dieser Gesellschaft und würde vielleicht zu einem gewissen Teil auch wieder das Vertrauen zurückgewinnen, was schon verloren gegangen ist. Vieles ist nicht mehr wieder gut zu machen, aber zumindest könnte man dann zeigen, wir versuchen wirklich was dagegen zu tun. Aber stattdessen hat man das Gefühl, dass man sich jetzt schon auf eine Regierung, die die AfD beinhaltet, vorbereitet. Das ist auch in einigen Medienhäusern so, dass man schon die Medienberichterstattung dem anpasst. Und seit vielen Jahren ist es ja eigentlich auch schon so gewesen, dass die AfD sehr viel Raum in der Berichterstattung, in den Talkshows und so weiter bekommen hat. Aber das würde, glaube ich, zumindest zeigen, dass man etwas dagegen tun würde. Aber momentan habe ich da nicht sehr viel Hoffnung.
Wir sprechen sehr viel darüber, dass wir eine demokratische Gesellschaft sind und dass wir demokratische Entscheidungen treffen. Aber das Papier ist da sehr geduldig. Also wir haben ja gerade hier besprochen, es steht in deinem Buch, es steht in fast jedem Buch, was ich hier auf der Messe in diesen zwei Tagen bespreche, dass wir die Demokratie nicht wirklich leben. Wir erfüllen sie nicht mit Leben. Sie ist nur für manche Leute da und nicht für alle, weil wir es nicht schaffen, sie wirklich so auszuweiten, wie es eigentlich sein möchte. Du hast eine Vision für ein Demokratieförderungsgesetz. Wie könnte das aussehen?
Also ich bin für ein Demokratiefördergesetz, weil ich glaube, dass zum Beispiel Demokratiebildung sehr, sehr wichtig ist, weil es dafür wichtig ist, gegen Rechtsextremismus zu kämpfen, aber auch gegen jede andere extremistische Formen, wie Islamismus zum Beispiel. Darüber schreibe ich ja auch in meinem Buch, weil ich das zum Beispiel als eine der Konsequenzen auch sehe, die passieren kann, wenn migrantische Menschen desillusioniert sind und sich abwenden. Aber das passiert halt leider nicht. Also es ist immer schön, sich so viele Dinge zu wünschen, aber die momentane Entwicklung ist halt komplett in die Gegenrichtung. Also es sieht nicht danach aus, dass wir ein Demokratiefördergesetz bekommen. Es sieht nicht danach aus, dass große Projekte wie Demokratie leben langfristig etabliert werden, obwohl sie gerade so wichtig sein könnten. Weil gerade auch für Sozialarbeiterinnen zum Beispiel, die in diesen Bereichen arbeiten und die auch immer seit Jahren eigentlich schon sagen, dass diese Finanzierung, die meistens ja immer nur Projektfinanzierung ist und immer nur für ein Jahr, dass das nicht produktiv ist, sondern eher kontraproduktiv. Weil gerade in diesen Bereichen müssten wir ja eigentlich investieren, wenn wir sehen würden, dass Rechtsextremismus gerade die Gefahr für unsere Gesellschaft ist. Das passiert aber leider nicht. Also Rechtsextremismus wird nicht als die Gefahr von der Politik gesehen, sondern Ausländer, Islamismus und so weiter und so fort. Wobei ich auch da sagen muss, okay, wenn man jetzt Islamismus als die Gefahr sehen will, dann kann man ja trotzdem dann zumindest in Extremismusprävention investieren. Aber auch das passiert nicht. Fragt man sich dann wirklich schon, was möchten diese Menschen eigentlich und was erwarten sie und was für eine Gesellschaft wollen sie überhaupt? Das finde ich extrem frustrierend.
Wenn wir von der politischen Ebene jetzt mal in die Unternehmen gucken wollen oder auf die institutionelle Ebene, vielleicht haben wir hier Menschen stehen, die in ihren Unternehmen Gestaltungsraum haben, die eine gewisse Wirksamkeit erleben. Wie können wir in unserem kleinen, direkten Umfeld auf unsere eigenen Biases aufmerksam werden, andere Menschen auf ihre aufmerksam machen oder vielleicht in den Strukturen Dinge verändern, dass es besser wird?
Ich glaube, wo ich ansetzen würde, ist erstmal an der Haltung. Also ich finde es wichtig, dass Unternehmen auch weiterhin Haltung zeigen. Das habe ich ja auch eben kurz angesprochen, weil es gibt auch da ja leider die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung, dass Mitarbeitende in den Unternehmen einstehen füreinander, für ein Unternehmen, was auch Haltung zeigt, die das auch fordern. So ist das zum Beispiel in meinem Unternehmen, die auch wirklich immer, also meine ganzen Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Monaten immer wieder gefordert, dass wir bei unserer Haltung bleiben, dass wir nicht einknicken. Und wir haben jetzt eine neue Intendantin, die auch das zugesichert hat, weil sie halt auch sieht, dass das ist wirklich das ist, was die Mitarbeitenden sich wünschen. Und ich glaube, da kann man schon anfangen. Und dann passiert natürlich ganz viel im Alltag. Also wenn wir zum Beispiel Rassismus im Alltag erfahren, auf der Arbeit oder sonst wo, dass wir das ansprechen, dass es dafür Initiativen gibt, dass es Stellen gibt, wo man sich an hinwenden kann. Das ist eigentlich auch keine große Rocket Science oder so. Aber selbst da hapert es ja leider immer noch. Aber ich glaube, das wären so die Punkte, wo ich erstmal ganz an der Basis anfangen würde. Und einfach auch wirklich darüber zu sprechen, wie wir uns fühlen in den jetzigen Zeiten. Also mit meinen Kolleginnen darüber zu sprechen, Räume zu schaffen in den Unternehmen, dass wir darüber sprechen können, dass es Raum dafür gibt, diese Sorgen auch, die ja viele Menschen haben, ausdrücken zu können mit dem, was da draußen eigentlich passiert, was in unserem Land passiert, was international passiert. Weil das erlebe ich auch ganz oft, dass mir Menschen sagen, ich kann gar nicht darüber sprechen, ich fühle mich so hilflos, ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden kann oder und ich fühle mich dann so wie ein abgetrennter Mensch, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe und ich kann nicht darüber reden, was in Palästina passiert, ich kann nicht darüber reden, was vor meiner Haustür passiert oder was gerade hier in der Politik passiert, dass wir uns mitten in einem hybriden Krieg befinden. Und das finde ich zum Beispiel auch super wichtig, dass man sich auch ausdrücken kann und das, was in uns drin ist, dass wir uns das teilen können mit anderen Menschen, weil wir ja alle miteinander verbunden sind.
Was kann jede von uns lernen im Umgang mit der Medienberichterstattung? Was passiert eigentlich, wenn alle Leute wieder mehr arbeiten gehen? Wer geht mehr arbeiten? Die Männer gehen mehr arbeiten. Das heißt, die Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich noch mehr um die Kinder und können wieder nicht fürs Alter vorsorgen. Also mit welchen Fragen oder auch mit welcher Haltung kann ich die Medien konsumieren und hinterfragen, ob das, was mir da erzählt wird, auch wirklich für mich gilt, so beim Wort zu nehmen ist?
Ich finde, dass die Medien in Deutschland sich gerade in einer Krise befinden. Ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit der Medien extrem angeschlagen ist, vor allem der öffentlich-rechtlichen Medien, zu denen ich ja auch selber gehöre. Ich glaube, dass zwar mein Medium, also die Deutsche Welle, da nochmal eine andere Position hat als die anderen öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Aber das finde ich wirklich schwierig und es macht mir wirklich große Sorgen. Weil was nämlich passiert ist, dass sehr viele Menschen sich abwenden, dass sie bestimmte Medien gar nicht mehr konsumieren, dass sie nicht mehr die Tagesschau gucken, dass sie keine Lust mehr haben, Online-Artikel, die von den öffentlich-rechtlichen Medien sind, überhaupt zu lesen. Und in den privaten Medien ist es ja auch so, dass sehr stark auf Klicks geachtet wird, dass bestimmte Themen gepusht werden, wo man genau weiß, da kann man die Emotionen schüren. So funktioniert ja leider auch Social Media und die Algorithmen. Und dass dann halt sehr viele, gerade auch junge Menschen, zum Beispiel auf Social Media ihre Nachrichten konsumieren, dass sie bestimmte Newsfluencer, so heißt das ja, folgen, dass sie sich auf die verlassen. Das kann auch eine Alternative sein, aber ich kann halt nicht die einzige Alternative sein.
Wasser, ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Offenheit, für dieses Buch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Danke für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuche uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.